Gut, also ich frage einfach ins Publikum, ob es Fragen gibt.
Was ist ein F-Chip-Gefängnis?
Achso, F, möchtest du selbst antworten?
Ja, ganz kurz. Also im Jahre 96, wie ich vorhin sagte, dass wir eine Ursache-Aktion angefangen haben, das war wegen der Einzelhaft verhindert. Also wir wollten die Einzelhaft verhindern. Damals wurde nach der Ursache auf Todesfassungsaktion die Beschwerde zurückgenommen, aber nachhinein wurden die FDP-Gefängnisse gebaut. FDP-Gefängnisse in dem Sinne sind so kleine Gruppen, also 3 oder 5 Personen zusammen. Im Einzelhaft ist das nur 1 Person in einer Zelle. Also das ist der einzige Unterschied, dass das 2, 3 Personen zusammen leben können oder zusammen miteinander Kontakt haben können.
Genau, in der Türkei, das ist einfach eine Bezeichnung für einen bestimmten Typ von Gefängnis. Es gibt in der Türkei D-Typ-Gefängnisse, E-Typ-Gefängnisse, C-Typ-Gefängnisse und F-Typ ist halt ein moderner Isolationsknast, nach dem, wie Annette gesagt hat, nach dem Prinzip von Stammheim. Es ist ein deutsches Exportprodukt von Josef Fischer in die Türkei exportiert.
Hochsicherheitsgefängnis.
Hochsicherheitsgefängnis, genau.
Ich stelle mir jetzt auch so vor, wenn jetzt jeder Tag so wertvoll ist, also auszogen daraus, wie man sich gerade fühlt, dass diese Information auch wirklich nach außen gelangt, dass jeder Tag auch uns so klar wird, was das jetzt schon wieder für eine Leistung und was Aufwand ist. Aber diese Transparenz ist doch gar nicht so gegeben im Knast. Ich fühle das ja nicht jetzt so wie bei Facebook, dann zeigt jeder, ach, jetzt bin ich gerade in diesem Zustand und jetzt, das wäre ja eigentlich dann viel. Es wird ja praktisch nur an den Zahlen sichtbar, was da passiert. Und wie ist das für die Psyche, wenn man weiß, dass vielleicht noch nicht mal nach außen die Information nicht gut rüberkommt, wie jetzt gerade der Zustand ist. Und das ist praktisch dann so ein bisschen frustriert.
Genau, wie geht man damit um, dass die Kommunikation zwischen Gefängnis und draußen, also sowohl raus nach draußen, rein von draußen, von drinnen nach draußen, als auch von draußen nach drinnen, sehr, sehr begrenzt ist und sehr behindert. Was für Gefühle entstehen da oder wie geht man damit um?
Also, wenn man im Gefängnis ist, dann hat man eigentlich, ist das eigentlich schon bekannt, dass das nicht so viel Kontakt zu draußen gibt, aber jede kleine Information von draußen durch Medien, durch Besuch oder durch Anwälte bringen oder geben den Gefangenen sehr viel Kraft, diese Widerstandskraft. Ohne, wie soll ich sagen, wenn man nicht ist, wenn man ständig Kräfte verliert, irgendwas schreibt man. So ist das auch die Informationen, diese politische Information, ideologische Informationen oder überhaupt sich an den Massen von der Öffentlichkeit anerkannt zu werden, ist das die einzige Widerstandskraft, die man im Gefängnis braucht oder die man durch diese Widerstand, durch diese Unterstützung, durch diese Soldaten noch mehr Kraft hat, die Vorstellungen, die politische Drücke der Stadt wieder zu stehen.
Ich kann vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man so benennen kann, aber ein Hungerstreik ist, glaube ich, eine friedlichste Aktion, was man machen kann. Man schadet nur seinen Körper, sozusagen sich selber, sonst niemandem tut man was. So eine Aktion zu treten, muss man eine sehr feste und sehr starke Geschlossenheit haben, sich selber, weil man an erster Stelle eigentlich von außen nichts erwartet, sondern man sagt, okay, ich habe meinen Körper und damit gehe ich in diese Aktion ein und fordere ich. Natürlich ist es aber mit der Hoffnung, mit der, dass das gesehen wird, gehört wird. Das ist, was man eher fragen soll vielleicht, wie geht es uns dabei, die draußen sind und die wissen, dass diese Personen jeden Tag verhungern, was wir machen. Sozusagen. Wir haben mehr Möglichkeit. Und wie geht es uns dabei, jeden Tag zu sehen, anzusehen?
War das auch, sozusagen habe ich deine Frage da wieder richtig wieder das wiedergegeben?
Vor allem wichtig, ich glaube genau, also du fragst eher nur mich selber. Ich meine, er ist ja nicht doof, man weiß ja nach dem Tag, der Person, da kann man ja eigentlich sich selber bedeuten, was das bedeutet. Also allein schon, wenn man die Information hat, dass es diese Tage gibt, reicht es ja eigentlich schon. Also.
Ich hätte, also das geht auch noch in die ähnliche Richtung. Es ist nämlich zum Beispiel, du sagst, man schädigt nur sich selbst, aber ich stelle mir das halt auch sehr schwierig vor, zum Beispiel mit den Angehörigen. Also das sind ja Menschen, die einen lieben und die an einem hängen, also Freunde, Familie, die einen nicht verlieren wollen. Und wie geht man selbst in so einem Hungerstreik denn mit so einer Situation um? Also ich sag mal, ja, der Verantwortung den seinen Freundinnen, Freunden und seiner Familie gegenüber, die natürlich nicht einen Menschen verlieren wollen. Was ist, oder ist das ein Problem oder nicht? Das würde ich gerne wissen.
Das ist natürlich ein Problem in dem Sinne, man ist nicht alleine. Ich zum Beispiel, damals, ich will das so sagen, ich habe damals am 20. Mai den Hungerstreik angefangen. Und ich sollte im September 1996 entlassen, also kurz nach dem Hungerstreik. Es wurde mir vorgeschlagen, dass ich nicht daran teilnehmen soll, weil ich kurze Haftzeit hätte. Aber es ist nicht möglich, als eine Revolutionär, als eine Kommunist, einfach zuzusehen, wie der andere sich im Hungerstreik Aktion gehen oder dass manche sogar daran sterben werden, zuzugucken. Also man kann nicht egoistisch sein, oder ich könnte nicht egoistisch sein. Der erste Person, der damals am Todesfall umgekommen war, am 63. Tag, ist Eigenruhr. Er war neben mir. Wir haben voneinander Hand gehalten. Ich wollte, dass er nicht stirbt. Er wollte nicht, dass ich nicht sterbe. Weil ich noch ein Kind hätte hier in Hamburg. Also ich bin von hier nach Türkei gegangen, mich in dem politischen Kampf zu beteiligen. Und er sagte mir, ich soll lieber am Leben bleiben und ich wollte, dass er am Leben bleibt. Das ist, wie soll ich sagen, die Genossenschaft, genossenschaftliche Gefühle überlassen uns keine andere Möglichkeit, als gemeinsam den Weg zu gehen. Also, ich könnte nicht mich zurückziehen, sondern ich habe gesagt, ich komme mit, egal wo wir hingehen, egal wie weit das geht.
Ich war dort. Gibt es weitere Fragen und Beiträge?
Ich wollte nur noch mal sagen, dass die Angehörigen, das ist natürlich ein Problem, wo es auch immer auch regelrecht zwischenmenschliche Probleme gab, aber man muss auch feststellen, dass es letztendlich so war, dass die Angehörigen die Töchter oder Söhne oder Verwandten im Gefängnis hatten, die schon länger als politische Gefangene im Gefängnis waren, dass die sehr wohl auch verstanden haben, dass es für die Kinder, dass es kein Spaß ist, wo man mal auch mal ein bisschen Hunger streiten, sondern dass es was ganz Existenzielles ist. Das heißt, dass diese nahen Angehörigen oft auch ihre Kinder sehr aktiv unterstützt haben. Also in Deutschland gab es ja auch diese Treffen der Angehörigen, die auch sehr offensiv zum Teil da eingegriffen haben, bis hin, dass sie selber dann irgendwie Verfahren hatten, wenn sie ihre Kinder unterstützt haben, auch gerade in den Hungerstreikzeiten. Also der Widerspruch gibt es, also gefühlsmäßig wollen sie natürlich, wie du gesagt hast, nicht, dass ihre Kinder sterben und wünscht sich, dass es bald aufhört, aber ein aktives Bemühen, dass die Kinder aufhören sollen, war eher selten, also weil sie das auch schon verstanden haben.
Also es gibt momentan von Leyla Güven, die ja von ihrer Tochter auch begleitet wird und gepflegt wird, jetzt gerade, jetzt, wo sie aus dem Gefängnis raus ist. Ist selber Journalistin und hat auch mehrere Interviews mit ihrer Mutter geführt, die auch veröffentlicht wurden. Könnt ihr auch bei ANF Deutsch, findet ihr die, wo sie sehr emotional auch beschreibt, wie das ist, jetzt ihre Mutter zu begleiten. Und wo sie auch sagt, irgendwie, ja, wie sie auch bewundert und auch irgendwie schätzt und natürlich jederzeit hofft, dass es rechtzeitig eine Lösung gibt. Aber sie beschreibt das auch sehr gut, was das heißt. Also diesen Weg auch dann gemeinsam zu gehen.
Und heute gibt es nochmal ein Interview von ARD, glaube ich, von Leyla Güven, also hauptsächlich mit ihrer Tochter, aber über Leyla Güven. Heute wurde veröffentlicht, kann man...
Bei Weltspiegel.
Was ich dazu vielleicht noch etwas ergänzen kann, also es ist so, wie wir auch eben gesagt haben, diese Gesprächen, die Isolation von Öcalan bedeutet eigentlich auch in der Türkei oder in kurdischer Problematik, also friedliche politische Lösung dieser Problematik. Das ist sehr miteinander verbunden. Ob diese Thematik durch Kampf, Gewalt, Unterdrückung weitergeführt wird oder halt eine politisch-friedliche Lösung. Und bei einem Friedensprozess, wie auch eben Annette gesagt hat, hat Öcalan eine Hauptrolle. Deswegen soll auch diese Isolation durchgebrochen werden und halt diese Menschen, die momentan in Hungerstreik sind, wissen, dass ihre Angehörigen, ihre Familien natürlich leiden, aber halt sonst leiden jeden Tag mehrere Mütter, Kinder sterben halt täglich durch die Bombardierung der Türkei, durch diesen Krieg.
Ja, wir haben sonst nämlich auch noch eine Folie vorbereitet mit, oder wir haben uns zumindest Gedanken gemacht darüber, was man denn tun kann. Und weil natürlich dieser Hungerstreik ja eben auch ein Aufruf ist, hier draußen eben aktiv zu werden.
Also es gibt auf jeden Fall eine internationale Fraueninitiative für Leyla Güven, um den Hungerstreik zu unterstützen. Da werden auch also es gibt eine Internetseite und es werden regelmäßig also Solidaritätsvideos oder auch Fotos gesammelt zur Unterstützung, wo ich auch euch auch aufrufen würde für alle, die Lust haben, dass wir danach noch ein Solidaritätsfoto machen. Dort befinden sich auch Unterschriftenlisten, die man mit unterstützen kann. Es gibt auch eine Hungerstreikseite auf Englisch, die über alle Hungerstreiks, die 13, die gerade an unterschiedlichen Orten stattfinden, über die berichten.
Ich
Ich habe noch eine aktuelle Sache, was die Reaktion des deutschen Staates irgendwie auf die aktuelle Situation war jetzt gestern, dass der kurdische Verlag, der Buchverlag, Mesopotamia Verlag und die Musikproduktion MIR verboten wurden. Nachdem im letzten Jahr schon einmal eine Razzia stattfand, ist gestern offiziell der Verlag verboten worden. Das ist ein Buchverlag, der kurdische Bücher halt auflegt und vertreibt, irgendwie von Kinderbüchern bis auf natürlich auch politische Bücher, auch die Schriften von Abdullah Öcalan zum Beispiel. Auch wir haben da viele Bücher sozusagen veröffentlicht. Und dass der deutsche Staat so reagiert, dass hier irgendwie Bücher wieder als Verlage verboten werden und Bücher verboten werden und kurdische Musik, ist schon unglaublich, also welche Reaktionen das inzwischen sind. Das ist wieder mal ein Geschenk für die türkische Regierung, die jetzt am Wochenende zur SIKO nach München kommt, zur Sicherheitskonferenz. Und wie immer, ein paar Tage bevor hier türkische Politiker kommen, werden hier wieder Institutionen verboten. Aber dass irgendwie das so weit geht, dass Bücher verboten werden, ist schon ein Schritt, der unglaublich ist in dieser Zeit. Und auch da würde ich euch bitten, irgendwie macht das mit bekannt oder versucht da zu protestieren oder euch was zu überlegen. Und auch da können auch die noch Lust haben, auch noch mit einem Protestfoto gleich machen. Also alle, die irgendwie bereit sind, noch ein Foto zu machen, würde ich dazu aufrufen, dass wir in 5 Minuten uns treffen und ein Soli-Foto machen. Und damit würde ich das jetzt erstmal beenden und danke euch, dass ihr da gewesen seid.